Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast.
Heute haben wir zu Gast Professor Markus Schlepfer von der Nanyang Technological University in Singapur und dem Singapur ETH-Zentrum in Zürich.
Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz.
Moin, hallo Markus.
Hallo Bernhard.
Markus, ich bin auf dich gestoßen, zuletzt über LinkedIn, weil du dort ein Paper announced hast, das gerade veröffentlicht wurde, und darüber werden wir uns heute ganz viel unterhalten. Nature veröffentlicht, super spannend, aber wir wollen auch ein bisschen durch deinen Werdegang gehen. Du bist mir auf jeden Fall nämlich auch schon früher aufgefallen, als ich selber noch in der Wissenschaft war. Du hast nämlich spannende Sachen gemacht im Bereich, ja, vielleicht kann man sagen, Network Science und Anwendungen davon. Lass uns da mal durchgehen.
Ja, sehr gerne. Wo soll ich starten? Also vom Werdegang her. Also ich habe einen sehr interdisziplinären Background. Also vom Studium her habe ich Environmental Engineering studiert. Also sehr breit natürlich. Ich habe dann doktoriert an der ETH Zürich über Infrastrukturmodellierung. Und da ging es eigentlich schon um Netzwerke, um Stromnetzwerke, um genau zu sein. Und um Zuverlässigkeit auch von Stromnetzwerken, auch mit der Integration von erneuerbaren Energien. Das war mir dann, nach dem PhD, war mir das dann ein bisschen zu eng. Das heißt, ich wollte mich wieder ein bisschen aufweiten, ein bisschen mehr interdisziplinär arbeiten. Und ich bin dann eigentlich sehr schnell auf die Städteforschung gekommen.
Und das war 2010, da hast du promoviert an der ETH in Zürich, und vorher hattest du ja deinen Master gemacht, hast du gerade gesagt, Environmental Engineering. Genau. 2003 sehe ich auf LinkedIn. Was hast du dazwischen gemacht, wenn ich fragen darf? 4 Jahre zwischen 2003 und 2007?
Dazwischen hatte ich noch für so einen International Risk Governance Council gearbeitet. Da ging es eigentlich darum, da war ich so Junior Consultant, kann man sagen. Da ging es eigentlich darum, gesellschaftliche Risiken möglichst früh zu erkennen, auch im technischen Bereich, und entsprechende Policies auszuarbeiten.
Also du bist eigentlich nicht sofort in die Wissenschaft dann gegangen, sondern hast nochmal so ein bisschen anders geguckt?
Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Ja. Aber ich habe dann eigentlich auch mit der Zeit schon auch gemerkt, dass mein Herz sehr stark für die Wissenschaft schlägt und dass ich eigentlich wieder mich sehr stärker vertiefen möchte in der wissenschaftlichen Arbeit.
Genau, und dein Nature Paper, da geht es ja um Städte, und du hast gerade gesagt, du kamst sehr schnell eigentlich zu diesem Thema, also quasi schon nach deiner Promotion hast du dich dafür interessiert, und du bist ja dann in die Staaten gegangen,
richtig,
dafür, ne? Um das weiterzumachen ans MIT. Ne?
Ja, richtig. Ja. Also die Geschichte ist eigentlich so, dass eben nach dem PhD, wo ich mich eigentlich sehr stark um Computersimulationen oder mit Computersimulationen habe ich mich beschäftigt. Und ich wollte eben, wie gesagt, viel mehr interdisziplinär auch arbeiten und vor allem auch wieder Richtung Umweltthemen und Effizienzthemen mich widmen. Und ich habe dann eigentlich so gegen Ende meines PhDs habe ich sehr viel nachgedacht, was die nächsten Schritte sein könnten. Und ich bin dann in Zürich dann jeweils mit der Bahn auf einen kleinen Hügel hochgefahren und habe eigentlich auf die Stadt Zürich runtergeschaut. Und wenn man so auf die Stadt runterschaut, dann wird es extrem schnell klar, dass eigentlich die Stadt an sich ein sehr interessantes Studienobjekt ist, weil hier eben nicht nur Infrastrukturen zusammenkommen, sondern eben auch Menschen, und dass eben auch sehr viele Umweltprobleme zwar in Städten gemacht werden, aber dass eben auch die Lösung vieler dieser Probleme dann in Städten liegt. Das heißt, wenn man so auf die Stadt runterschaut, dann wird es dieses Zusammenspiel, diese Komplexität des Systems Stadt wird sehr schnell klar, und das macht es extrem, das war für mich extrem reizend, das zu studieren. Und was noch dazu kam, ist damals, so 2010, kamen wirklich diese neuen Daten noch hinzu. Das heißt, es gab dann am MIT, am Sensible City Lab, die waren so Vorreiter, für die Benutzung von Handydaten zum Beispiel, um Menschenströme zu untersuchen. Und ich fand das sehr spannend, weil man hat jetzt eben reale Daten, eigentlich wie die Städte funktionieren. Und man kann aus diesen Daten wirklich lernen, wie sie funktionieren und versuchen, diese Städte und Infrastrukturen auch in Städten zu optimieren.
Und das ist vor allem entstanden durch diesen Blick, hast du gerade so schön bildhaft uns erklärt, auf die Stadt, aber du hattest auch schon Berührungspunkte vorher, ne? Also Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, PhD, das sind schon Themen gewesen, die nicht ganz weg waren davon, Städte analytisch zu verstehen zu wollen.
Ja, das ist absolut korrekt, ja, genau. Also das ist genau so, vor allem Infrastruktur in Städten kommt alles zusammen, oder? Es ist sehr neu, räumlich auch sehr neu, also die Energieinfrastruktur, der Public Transport, das alles spielt sehr eng miteinander zusammen. Aber um diese Systeme zu optimieren, müssen wir eben auch verstehen, wie die Leute eigentlich diese Systeme gebrauchen in Städten. Und das war sozusagen wie der nächste Schritt, der dann sehr, sehr klar war.
Okay.
Und das hat mich dann eigentlich sehr rasch auf das MIT Sensible City Lab gebracht. Ich habe mich dann dort beworben und genau, das hat dann auch geklappt und bin dann relativ schnell da hingegangen, um das einen Postdoc zu machen dort.
Postdoc zu machen, das ist wahrscheinlich, kann man das so sagen, einer der führenden Spots eigentlich, um Städte zu analysieren aus der Wissenschaft heraus, oder?
Absolut, zumindest von der Datenseite her, von der Data Analytics her, sehr führend und auch sehr, ja, sie hatten das Feld eigentlich wie ein bisschen Pioneer, also sie waren sehr früh mit der Idee, dass man eben diese neuen Daten nutzen kann, um Städte effizienter zu gestalten auch und besser zu gestalten und auch die Lebensqualität zu erhöhen und so weiter. Genau. Und was dann, ich bin damals dann im Sensible City Lab, bin ich dann sehr schnell auch mit dem Santa Fe Institute in Kontakt gekommen. Das Santa Fe Institute ist auch in den USA, das ist in New Mexico.
Sehr bekannt auch.
Genau, sehr bekannt und das... Das ist jetzt mehr bekannt auch für die Komplexitätsforschung. Das heißt, dort versucht man mehr auch Theorien natürlich zu entwickeln, Modelle zu entwickeln, wie dann Städte funktionieren. Und die haben eigentlich sozusagen diesen Bereich sehr gut abgedeckt. Das heißt, ich hatte dann anschließend ans MIT, bin ich dann nach Santa Fe gegangen, um mich dort auch mit diesen Komplexitätstheorien zu beschäftigen. Weil das war für mich wie eine sehr, sehr vielversprechende Kombination zwischen Daten und Modellen auch, oder um Theorien, um Städte besser zu verstehen.
Ja, vielleicht noch eine Metafrage dazu. Du hast dich einfach beworben und dann hat alles ganz normal geklappt, weil das hört sich ja immer so selbstverständlich an. Das fandest du interessant, dann bist du da hingegangen. Aber du musstest ja schon irgendwie, kanntest du da schon die PIs oder so? Oder wie genau ist es dir auch gelungen, dann ans MIT zum Beispiel zu kommen? Von dort aus dann Santa Fe, hast du gesagt, kanntest du schon so ein bisschen, hattest du einen Kontakt? Ist das so ganz natürlich entstanden oder hast du ganz viele Bewerbungen, ganz viele Optionen gehabt irgendwie und dann das konkret ausgesucht?
Nein, es hat eigentlich relativ gut geklappt. Also ich hatte eigentlich niemanden gekannt. Ich hatte mich direkt beworben einfach. Es war wirklich beim MIT, das war eigentlich so der Sprung dann von der ETH, von meiner Forschung auf reine Infrastrukturen ein bisschen weg oder ein bisschen erweitert auf Städte ans MIT. Ich hatte mich einfach beworben. Ja, es gab einfach auf der Webseite stand, man kann sich bewerben. Ich habe mich beworben. Sie hat mich dann eingeladen, ich glaube, es war irgendwie zweimal zwei Wochen, sich gegenseitig kennenzulernen und genau, ob das Interesse gegenseitig da ist, dort ein Postdoc zu machen. Das hat eigentlich alles sehr gut geklappt, ja. Und dann der zweite Schritt vom MIT dann ans Santa Fe Institute, das hat sich dann mehr natürlich ergeben, weil ich dann eben in Kontakt gekommen bin mit den PIs vom Santa Fe Institute, ja. Die hatten mich eigentlich schon immer ein bisschen angefragt, ja, ob ich Interesse hätte, ans Santa Fe Institut zu kommen. Aber ehrlich gesagt war ich ein bisschen zögern, weil es ist, wenn man aus der Schweiz kommt in die Mitte von New Mexico, das ist schon noch ein Schritt, oder? Das ist eigentlich wie so ein bisschen mitten in die Wüste. Also ich war da immer so ein bisschen zögerlich am Anfang. Aber es war absolut genial dann. Also es hat sich super ausbezahlt. Und es war auch dann am Santa Fe Institute, wo wir eigentlich dann diese Gesetzmäßigkeit, das dann zu diesem Nature Paper geführt hat, entdeckt haben. Das war ich dann wirklich dort.
Ja, okay. Du hattest aber dann irgendwann Heimweh, könnte man das so sagen, und wolltest auch zurück nach Zürich, nach nunmehr 5 Jahren USA, und bist jetzt gemischt Singapur von der Affiliation her und Zürich mit dem Singapur ETH-Zentrum und bist selber als PI jemand, der eine Gruppe leitet hat.
Genau, das ist korrekt, genau. Also ich bin nachher nach dem Santa Fe Institut, bin ich dann ans Singapore ETH Center, ans Future Cities Laboratory. Das ist so ein Programm, das ist gefundet, finanziert von der Singapur-Seite, als auch von der Zürich-Seite, also von der ETH Zürich-Seite. Das ist halt, was ich da spannend fand, ist, dass es sehr, sehr ein interdisziplinäres Lab ist. Also es kommen ganz unterschiedliche Disziplinen zusammen, um halt an Städten zu forschen, um diese nachhaltiger zu machen und eben auch zum Beispiel die Lebensqualität zu erhöhen. Also kommen, wir haben Architekten, es gibt Ingenieure, Transportation Engineers. Wir haben Leute, die eben auch wieder im Energiebereich tätig sind, also die vor allem Photovoltaik jetzt anschauen in Städten. Und ja. Ich hatte damals mich vor allem auf die Urban Complexity fokussiert. Urban Complexity ist eben, dass man versucht, die Stadt in ihrer Komplexität zu verstehen und dann eben auch gewisse Veränderungen vorherzusagen in Städten.
Okay, sehr cool, also sehr interdisziplinär. Wir wollen aber jetzt vor allem über dieses spannende Paper reden. Im Vorfeld muss man sagen, wenn man selber vielleicht nicht in der Wissenschaft war, kann man das gar nicht so ganz einordnen vom Journal her, weil Nature ist das Journal schlechthin. Also wenn du dort, sagt man, publizierst, dann bist du ein Star eigentlich schon. Dann bist du sozusagen schon, zumindest als Lead Author sozusagen, wie du ja bist. Also du bist der erste Autor dieses Nature Papers. Dann hast du es in Anführungsstrichen geschafft meistens in der Wissenschaft. Ne? Also Nature ist top-notch, da wollen alle hin. Dann gibt es vielleicht noch ein Science, ist vom Impact Factor, wie man so schön sagt, nochmal ein bisschen drunter anzusiedeln. Ne? Aber da kommt dann erstmal lange nicht viel. Und du hast jetzt ein Paper tatsächlich dort veröffentlicht mit dem Titel The Universal Visitation Law of Human Mobility. Das ist natürlich schon mal ein sehr catchy Titel sozusagen. Und hat auch ganz viel mit Daten zu tun, wie wir gleich lernen. Deswegen passt das ja auch hier in den Podcast rein. Und wie viele Autoren sind es insgesamt? Einige. Also
ich glaube 10.
3, 4, 5, 10 Autoren. Genau, und du bist dort Lead Author, zumindest geteilt mit dem Kevin O'Keefe und Lai Dong. Also noch zwei weitere. Kann man ja so machen, dass man dann sagt, komm, wir haben jetzt hier einen ähnlichen Beitrag oder den gleichen Beitrag zu diesem Paper geleistet. Und dann kann man das so eben festhalten. Und was mir jetzt erstmal sofort auffällt, also der Titel ist natürlich super spannend und wir werden gleich zu den Ergebnissen kommen, aber was mir sofort auffällt, ist Received 30. Mai 2017. 30. Mai 2017, akzeptiert 22. März 2021, also jetzt vor kurzem. Dazwischen liegen, das ist in der Wissenschaft ja immer so, diverse Reviews, die man dann befriedigen muss. Man muss dann verschiedene Kommentare bearbeiten, Kritiken berücksichtigen, da muss man nochmal was verändern. Also im besten Falle, wenn man nicht sofort rejected wird, abgelehnt wird. Aber dass es so lange dauert, ist selten der Fall. Das ist ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind ja fast 4 Jahre. Fast 4 Jahre, die du gekämpft hast, damit dieses Paper in Nature erscheint. Erzähl doch mal, also nimm uns mal mit auf die Reise auch zur Geschichte jetzt dieses Papers.
Ja, ich glaube, also erstens glaube ich auch, also ich glaube, wir haben fast den Weltrekord für diese Dauer zwischen Einreichen und Acceptance. Also das ist wirklich absolut nicht üblich. Ich habe auch, als es dann akzeptiert worden ist, habe ich auch einige Nature Paper bin ich ein bisschen durchgescrollt und ein bisschen diese Dauer angeschaut und ich habe also keines gefunden, das so lange gedauert hat wie unser. Ich glaube, bei uns war speziell, dass das Paper wirklich auch aus meiner Postdoc-Zeit herausgekommen ist. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen diese Resultate damals eigentlich Ende der Postdoc-Zeit, also Ende Anfangs 2016 hatten wir diese Daten zusammen, oder dieses Resultat zusammen. Und dann ging es dann noch ums Zusammenschreiben. Also wir hatten schon einen Entwurf dann. Aber das Problem war wirklich, oder der Grund, nicht vielleicht nicht das Problem, aber der Grund war wirklich, dass wir dann, dass dann alle, die daran gearbeitet haben, ein bisschen zerstreut waren, natürlich auch auf der Welt, irgendwie andere Positionen, andere Verpflichtungen natürlich dazwischen gekommen ist. Und das hat dann auch immer wieder zu solchen Verzögerungen geführt. Wir waren aber sehr überzeugt, dass es ein extrem wichtiges Resultat ist. Das heißt, wir haben es wirklich versucht, dann in Nature unterzubringen. Und es gab nicht so viele Runden, wie es ausschaut. Also wir hatten es auch einmal, zweimal. Also wir hatten es eingereicht, dann hatten wir einen Review. Dann hatten wir es wieder eingereicht. Nochmals einen Review. Ja. Und dann nochmals eingereicht und dann war es eigentlich akzeptiert, also im Principle Acceptance. Also es war eigentlich von den Anzahl Einreichungen ist es eigentlich relativ normal. Also wir hatten es nicht irgendwie 50 Mal wieder eingereicht und es gab 50 Runden, sondern es gab eigentlich nur 3 Runden. Aber einfach die Zeit dazwischen, das lag eigentlich wirklich an uns, dass wir uns halt so viel Zeit genommen haben. Und da ist es natürlich auch ein bisschen ich bin auch sehr dankbar an Nature, dass sie eigentlich diese Geduld gehabt haben mit uns sozusagen. Also sie hatten da keine Zeit-Constraints uns gegeben. Ich meine, Nature hat einfach gesagt, schaut, okay, irgendwie, wenn es jemand anders vor euch publiziert, dann ist...
Das wäre meine Frage gewesen. Hast du da keine Angst gehabt oder habt ihr keine Angst gehabt, dass dann das von anderen Gruppen schon mehr oder weniger veröffentlicht wird? Vielleicht nicht genau das gleiche Ergebnis in der gleichen Form, aber doch über die Jahre weiß man doch, dass andere auch
mit diesem
Problem arbeiten.
Ja, es ist so ein bisschen gemischt. Ja. Also am Anfang, wir hatten 2017 vielleicht wirklich eine sehr frühe Version eingereicht des Papers, wenn ich es jetzt anschaue. Und da musste schon noch mehr Arbeit reingehen. Es ist so, dass Mobilitätsforschung ist eine extrem aktive Forschung und das machen extrem viele. Und es ist schon so, dass so immer so ein bisschen dieses Damoklesschwert auch hier war, dass uns jemand zuvorkommen könnte oder mit dem Resultat. Und es gab auch so ein paar Papers mit so einem ähnlichen Titel. Das löst dann natürlich ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn aus, bevor wenn man das PDF aufmacht. Ja. Das war schon da. Aber wir wussten auch, was wir noch machen mussten und das war halt noch relativ aufwendig und es war so ein bisschen, wir versuchen es halt nochmals, auch wenn wir mehr Zeit brauchen als normal. Weil es ist also normalerweise oder häufig so ein Nature Paper ist halt normalerweise sehr aufwendig und wenn man wie als Postdoc dann 100% daran arbeitet, dann hat man vielleicht 3 Jahre, oder? Und jetzt kannst du das eigentlich sehr schön runterbrechen oder wenn man nur 50% daran arbeitet, dann hat man schon 6 Jahre, oder? Also es geht sehr schnell, oder? Und die Zeit, die dehnt sich extrem schnell so ist das halt dann irgendwie zustande gekommen mit dieser extrem langen Dauer. Ja. Und es war auch so, dass jetzt im letzten Jahr gab es noch ein Parallelpaper vom Sensible City Lab und der Nature Editor, der wollte eigentlich, dass wir die 2 Papers zusammen dann mergen, also zusammenführen, 2 Papers. Und das war natürlich auch relativ eine große Herausforderung, wie man das zusammenführt, wer ist der Erstautor und so weiter und welche Elemente kommen da rein in so ein kombiniertes Papier. Also das sind auch Dinge, die natürlich viel auch Diskussion verursachen und auch wieder zu Verzögerungen führen. Ja. Aber ja, schlussendlich haben wir es geschafft und Journey und ich glaube, sind alle sehr froh, dass es identifiziert
ist. Ja, das glaube ich. Also da sind dir bestimmt nochmal viele graue Haare gewachsen, auch in der Zeit. Also ich stelle mir das auch einfach deshalb so krass vor, weil also du hast das Risiko so ein bisschen beschrieben, dass andere in der Zeit das veröffentlichen könnten, ähnliche Ergebnisse, aber auch für dich. Also es ist ja immer etwas, was in deinem Kopf ist. Also du bist dann ja nicht wirklich frei für andere Forschung. Ich gucke auf Google Scholar, du hast natürlich in der Zeit durchaus noch publiziert, hier und da, nicht so viel vielleicht dann als Hauptautor. Aber du warst natürlich immer noch produktiv, aber es ist doch trotzdem etwas, das dich ein bisschen zurückzieht, ja. Also auch ein Risiko, dass du gewissermaßen sehr viel in ein Projekt steckst. Also sehr viel ist dann abhängig von diesem Paper, ob du noch deine Gruppe vergrößerst, ob du deine, wie man so schön sagt, Tenure-Track schaffst in der Wissenschaft, von, also in der Professur noch weiter aufsteigst und so weiter. Das ist doch auch ein sehr großes Risiko,
absolut.
Oder?
Ja, absolut. Ja,
bist du eingegangen und es hat ja auch geklappt am Ende, aber das muss dich doch also in den Jahren so 2019, 20 auch so ein bisschen fast schon, naja, nicht verrückt gemacht, aber doch, also das stelle ich mir krass vor einfach.
Ja, es war, also vor allem gegen Ende war es schon ein bisschen alles oder nichts natürlich.
Alles oder nichts, ja, heftig.
Ja, es war ein Risiko, absolut, ja. Es ist, ja, man schaut schon auch, man beobachtet die anderen Gruppen schon und die Sache ist auch, ich war dann relativ früh, also auch schon vor etwa 3 Jahren, ich war relativ selbstsicher, dass wir das schnell publizieren und ich habe es auch schon mal an einer Konferenz vorgestellt und so weiter. Oder?
Also, ja, okay. Das fördert auch eher die Gefahren dafür.
War so völlig optimistisch, oder? Gesagt, ja, das ist kein Problem, oder? Unser Entwurf ist fertig, ich kann das präsentieren.
Aber auf der anderen Seite, wenn dann die Konkurrenten, Mitbewerber sehen, hey, der hat das ja schon gewissermaßen fertig, dann macht es ja auch jetzt nicht mehr Sinn, das dann selber noch zu machen.
Ja, richtig. Also in der Hinsicht, kommt auch noch ein bisschen, könnte auch noch reinspielen, aber trotzdem.
Ja, absolut.
Was ich nicht mehr gemacht habe, ist irgendwie jeden Tag gecheckt, was für neue Papers das rauskommen. Das hätte mich total verrückt gemacht. Ja. Und vor allem eben auch, weil ich noch mit anderen Dingen natürlich immer beschäftigt war. Wie gesagt, ich hatte eine kleine Gruppe auch und Doktoranden und so weiter. Und wir mussten eben nach dem Future Cities Lab das Projekt führen und so weiter. Das hat natürlich auch alles mich von der Arbeit ferngehalten, sozusagen. Und was ich mir ein bisschen zugeredet habe, ist auch, dass es in den vergangenen Jahren, 3 bis 5 Jahren, ist es ein bisschen schwieriger geworden, solche Daten für Forschungszwecke zu erhalten. Das muss ich auch sagen. Es war vor etwa 10 Jahren, habe ich das Gefühl, war es noch einfacher. Das heißt, die Datenschutzrichtlinien sind strenger geworden. Ja. Erstens, zweitens haben viele Firmen, die mit solchen Daten arbeiten, haben auch intern eigene Datenteams aufgebaut natürlich. Das heißt, man ist dann nicht mehr so abhängig oder nicht mehr so, wie soll ich sagen, man ist nicht mehr so auf die Forschung angewiesen, sozusagen auf die akademische Forschung angewiesen. Man macht vieles selber auch in-house. Das hat mich ein bisschen beruhigt. War ein bisschen überschaubar, wer solche Daten hat.
Logisch, ja. Das ist so eine Barrier to Entry. Ne, wenn du die Daten nicht entsprechend hast, spannende, saubere Daten, dann kannst du keine spannenden Ergebnisse erzielen.
Auf der anderen Seite gibt es auch wirklich Datensätze, mit denen man das hätte machen können. Das gibt es auch, die so ein bisschen, die viele verfügbar haben. Also es war so ein bisschen gemischt, das Feeling. Aber es ist so. Es war ein sehr großes Risiko. Und
absolut.
Und es hat, es ist irgendwie die Zeit, das ist sehr schnell vergangen.
Alles oder nichts ist schnell vergangen. Jetzt hast du es geschafft und wir müssen jetzt auch zum Paper kommen. Sehr, sehr spannender Titel schon, habe ich schon gesagt, Universal Visitation Law of Human Mobility. Die spannende Geschichte haben wir jetzt erzählt. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Was würdest du denn jetzt uns hier erzählen wollen als die spannendsten Ergebnisse, bevor wir da tiefer einsteigen?
Ja, genau. Also das Paper ist eigentlich sehr einfach, weil alles, was wir machen, ist, wir gehen sozusagen auf einen Platz in einer Stadt, in einen sehr belebten Platz, und wir zählen einfach, wie viele Leute kommen wie weit weg her und wie oft besuchen sie diesen Platz. Oder? Das sind ganz grundlegende Fragen grundsätzlich, oder? Die sehr interessant sind für Stadtplanung oder für Infrastrukturplanung oder auch wenn man neue Businesses eröffnen möchte. Wie häufig kommen die Leute an einen bestimmten Ort? Und wie weit sind sie bereit zu reisen, oder? Und das sind sehr einfache Fragen, aber bis anhin waren die relativ schwierig zu beantworten, weil man musste sozusagen die Leute wirklich auf die Straße gehen und die Leute wirklich fragen, was sehr aufwendig ist. Aber mit anonymisierten Handydaten geht das sehr einfach. Man kann dann wirklich diese Ströme erfassen. Und was wir eben gesehen haben und was vielleicht das Interessanteste Resultat in dem Ganzen ist, dass auch wenn wir so einen belebten Platz in der Innenstadt haben, wir sehen all diese Leute kommen und gehen, es sieht sehr chaotisch aus und die einen kommen da täglich, die anderen kommen einmal im Leben als Tourist. Es gibt eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit, die relativ genau vorhersagen kann, wie viele Leute kommen wie häufig und wie von wo weit weg her kommen sie. Also dieses Zusammenspiel zwischen Distanz und Frequenz, die Besuchsfrequenz, die ist durch ein überraschend einfaches Gesetz beschrieben. Und diese Gesetzmäßigkeit, also wenn wir, um das vielleicht präzise zu machen, ist, dass die Anzahl Leute nimmt quadratisch ab mit der Distanz und der Besuchsfrequenz. Das ist das Gesetz. Und dieses Gesetz, was jetzt wirklich erstaunlich ist, dass dieses Gesetz eben nicht nur zum Beispiel in den USA gültig ist, wir haben das für Boston, wir haben begonnen mit Boston zu studieren, sondern diese Gesetzmäßigkeit ist eben auch zum Beispiel in Europa, also in Portugal gültig, aber eben auch in Afrika. Wir haben hier Dakar untersucht und Ivory Coast, also die Elfenbeinküste, Abidjan, als auch in Asien, also eigentlich alle. In allen untersuchten Orten rund um den Globus ist diese Gesetzmäßigkeit gültig. Also und diese Menschenströme, die verhalten sich eben halt sehr genau, wie dieses Gesetz. Also die Fluktuationen sind relativ klein. Und das ist und einfach zu wissen, wie viele, wie häufig und welche Distanz die Menschen reisen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, das auf Deutsch auszudrücken. Ich bin es immer gewohnt, das auf Englisch zu erklären, aber ich hoffe, es geht. Genau, also einfach dieses Wissen, wie häufig Leute kommen und wie weit sie reisen an Orte, ist natürlich sehr wichtig für ganz verschiedene Anwendungen. Sei es einfach, um Menschenströme vorherzusagen für den Public Transport, also für zum Beispiel Züge oder Zugskapazitäten zum Beispiel zu bestimmen oder auch für natürlich auch für epidemiologische Modelle jetzt gerade, also Ausbreitungsmodelle von Covid zum Beispiel, ist natürlich entscheidend, wie häufig Leute an einen Ort gehen, oder? Also nicht nur wie viele mischen sich, sondern auch wie häufig sind sie überhaupt dort. Oder? Also das ist wie so diese Kontaktrate der Menschen, der unterschiedlichen Menschen, die sich an einem Ort treffen, die ist eben entscheidend für die Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten wie Covid zum Beispiel. Also wir hoffen da, dass wir dann in Zukunft auch verbesserte Modelle sehen. Dann auch ist diese Kontaktrate ist auch wichtig eben für die Interaktion von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Städten. Also gibt es zum Beispiel Segregation, kann man sehr gut erkennen mit diesem Gesetz. Und es gibt auch sehr viele Anwendungen.
Ja, und Universal deswegen, weil, wie du gesagt hast, verschiedene Städte, ganz verschieden auch Kulturen, trotzdem diesem Gesetz folgen.
Ja, richtig, genau. Also es ist, genau, das war also wirklich sehr überraschend, dass eigentlich eben die Kultur oder auch die Entwicklung im Sinne von der Infrastrukturentwicklung zum Beispiel eine eher untergeordnete Rolle spielt, wie sich die Menschen kollektiv zumindest bewegen in Städten.
Kollektiv bewegen in den Städten. Und da gab es jetzt auch keine offensichtlichen Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel, die sind alle ähnlich groß, diese Städte in der Untersuchung oder so. Oder also da gibt es keine, wo wo du jetzt sagen würdest, hey, das ist nur in einem in einer Range von 1 Million Menschen bis 5 Millionen Menschen oder irgendwie sowas gültig, sondern das ist jetzt nicht so offensichtlich. Sondern
nein, also bis jetzt haben wir eben die Limiten dieser Gesetzmäßigkeit haben wir so noch nicht bestimmen können. Wir haben sie auch, und wir haben ja viele Orte und diese decken nicht nur Städte selber ab, sondern auch ländliche Gebiete. Und auch in kleineren Städten und ländlichen Gebieten scheint dieses Gesetz eigentlich relativ gut zu funktionieren. Es ist natürlich mehr ein bisschen für uns ein statistisches Problem, weil wir einfach weniger Daten haben. Aber so, was wir sehen, ist eigentlich, dass es eben sehr, sehr weit gültig ist. Nicht nur.
Okay, und deswegen kann man von Gesetzmäßigkeit sprechen und insbesondere auch von universellem Gesetz reden, so wie du es im Titel oder wie ihr es im Titel schreibt, Universal Visitation Law. Übrigens, als Physiker sucht man ja gerne so nach solchen Universal Laws, also das ist so, also auch dieses quadratische, invers abhängig, das kennt man so von Gravitation oder Coulomb-Kräfte sind auch so gerne invers proportional zum Quadrat mit entweder Abstand oder Ladung oder also solche Sachen. Das ist natürlich schon mal hochspannend, so ein Gesetz zu haben und das auch noch anscheinend universelle Gültigkeit hat. Wir müssen da gleich nochmal so ein bisschen im Detail verstehen, was genau dieses Gesetz bedeutet eigentlich und wie weitreichend es vielleicht ist. Du hast ja gerade schon so ein bisschen die vielleicht Grenzen gesagt, die aber noch gar nicht so erforscht sind. Aber woher kommen eigentlich die Daten? Weil du eben ja gesagt hast, das ist halt wirklich Bottleneck. Du brauchst gute und auch viel, letztlich Big Data, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, also es gibt verschiedene Modelle hier, wie wir zu den Daten kommen. Also eins muss man sagen, die Daten, die wir haben, sind relativ alt auch. Also sie sind nicht jetzt vom letzten Jahr, sondern sie sind schon ein paar Jahre alt. Hängt wahrscheinlich auch mit unserer Produktivität zusammen, wie auch immer, also vom Paper schreiben.
Also pre 2017.
Ja, genau. Genau. Mhm. Und genau, also ein gutes Beispiel für Daten finde ich das sogenannte Data for Development Challenge von Orange. Also Orange ist eine der größten Data Providers in Europa. In Frankreich sind die Handy- oder die Telco-Providers in Frankreich und in zahlreichen afrikanischen Staaten. Und Orange hat dann in Zusammenarbeit mit Tochterfirmen in Afrika anonymisierte und aggregierte Daten auch zur Verfügung gestellt für einen Forschungswettbewerb, bei dem es eben darum ging, halt für die Entwicklung oder für die wirtschaftliche Entwicklung interessante Resultate zu generieren, also für die Entwicklung von Ländern auf der Länderebene. Und ich fand das eigentlich sehr interessant, weil das war eigentlich eine Win-Situation für die Forscher, die unbedingt solche Daten brauchen halt oder sehr gerne haben natürlich, um wirklich so ein komplexes System wie die Stadt zu erforschen. Es ist auch eine Win-Situation für den Data Provider, der natürlich eigentlich wie gratis neue Ideen ins Haus geliefert kriegt, wie man halt solche Daten nutzen kann. Und wenn dann noch eben auch das Land, von dem die Daten stammen, eben auch noch einen Nutzen hat, einen sozioökonomischen Nutzen hat, dann ist das auch dort wieder eine Win-Situation. Also das fand ich sehr gut. Wichtig ist einfach, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, dass die Daten anonymisiert werden und unter Geheimhaltungsvereinbarungen oder dass sie Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen. Aber genauso in der Forschung, wie jetzt in diesem Paper, sind wir nie am Individuum interessiert, sondern wirklich in den kollektiven Flüssen. Und das heißt, wir brauchen eigentlich nicht aggregierte Daten jetzt im Detail zu. Wir brauchen nicht individuelle Daten oder individuelle Trajektorien brauchen wir nicht zu analysieren, sondern uns interessiert eigentlich nur die aggregierten Flüsse.
Also, und das sind Handydaten.
Handydaten, genau. Handydaten? Das sind eigentlich von allen Orten Handydaten, genau.
Handydaten von diesen Telcos. Und warum haben sie diese Daten? Das ist standardmäßig so. Also die tracken Handydaten.
Ja, also es ist teilweise für Rechnungszwecke werden die gesammelt. Es sind auch nur gewisse Snapshots, die wir haben. Also es deckt da jetzt nicht irgendwie über ein Jahr jeden Tag ab, sondern es ist meistens dann ist das meistens limitiert auf einige Monate dann, die wir zur Verfügung haben. Ja.
Okay, und dann kannst du sehen, wie sich die Menschen bewegen mit diesen Daten, genau. Zumindest halt von denen, die ein Handy haben, aber das haben ja nun mal von alt bis jung und da gibt es halt keine krassen Biases eigentlich, wer ein Handy besitzt und entsprechend Daten bereitstellt. Und was für Mengen sind das? Ist das die einzige Data Source für euch gewesen?
Entschuldigung, so,
war das die wichtigste oder einzige Data Source sogar für euch? Oder?
Ja, das ja war also diese für das Paper war es echt wirklich die einzige Art von Daten, die wir benutzt haben.
Aber nicht nur von dieser Challenge.
Oh, nicht nur von dieser Challenge,
ja. Nicht nur,
genau,
ja.
Genau. Also es gibt auch noch so Datenfirmen, die diese Daten zur Verfügung stellen. Man kann die teilweise auch kaufen, aggregiert, Flussdaten. Also das ist auch in den USA ist das möglich.
Ja.
Genau, also da gibt es verschiedene Quellen.
Okay, ihr habt also ganz verschiedene Datenquellen gehabt.
Ja, richtig.
Aber immer Handydaten.
Richtig, ja.
Und immer in einer gewissen Weise dann aggregiert, weil ihr nicht die individuellen Trajektorien braucht. Also ihr müsst ja nur wissen, wie viele Menschen bewegen sich von A nach B de facto und in welcher Zeit. Aber jetzt nicht Individuum XY bewegt sich, hat jetzt irgendwie diesen Arbeitsweg oder geht jetzt hier shoppen oder so oder bringt die Kinder zur Kita oder so. Sowas interessiert dich nicht natürlich.
Richtig,
nein.
Richtig.
Ja, okay. Du hast gesagt, so, es gibt immer so Timestamps. Wie feingranular ist das? Also ist das jetzt irgendwie im Abstand von, weiß ich nicht, einem Kilometer oder
genau.
so?
Genau, also hier kommt es auch wieder, das ist ganz unterschiedlich, kommt auf den Datensatz drauf an. Zum Beispiel einen Datensatz von Portugal, der ist sehr niedrig aufgelöst in den Timestamps, weil wir nur einen Timestamp haben, sobald der User einen Call macht oder einen Call erhalten hat auf das Handy, also es ist relativ wenig. Aber die Daten sind dort auch sehr alt, also damals hat man wirklich noch das Handy benutzt, um zu telefonieren. Das sind, glaube ich, etwa über 10 Jahre alte Daten. Wir haben Datensätze, die bei denen zum Beispiel jede Stunde gesampelt wird. Also ist dann wieder sehr hoch aufgelöst und dann die anderen sind irgendwo zwischendrin. Ja. Aber unsere Auflösung hier, weil wir die Besuchsfrequenz, die haben wir dann sozusagen auf täglicher Basis berechnet. Das heißt, wenn du eigentlich einmal am Tag an einem Ort warst, egal welche Zeit, dann gilt das eigentlich als Besuch an den Ort. Also auch hier wieder sind wir nicht an hoch aufgelösten Daten interessiert, sowohl zeitlich als auch räumlich, sondern uns reicht eigentlich relativ eine coarse grain, wie man so sagt, eine coarse grain Datenauflösung.
Okay, und in dieser vergröberten Sicht, aggregierten Sicht, wie viele Menschen sind da insgesamt dann drin? Also Handys drin?
Ja, ich glaube, das muss ich auch selber nochmal so anschauen, ich glaube, es sind etwa 8 Millionen.
8 Millionen, okay, das ist schon eine ordentliche Größenordnung.
Genau.
Ja. Also, okay, mehrere Millionen auf jeden Fall sind da drin, weil das ist ja, das hattest du eben auch schon so gesagt, statistisch logischerweise immer extrem wichtig, dass man auch genügend Daten hat.
Absolut, ja.
So, also 8 Millionen, so roundabout, also auf jeden Fall mehrere Millionen. Und ich lese auch hier im Paper ganz zum Schluss zur Data Availability. Man kann jetzt nicht die Rohdaten bekommen, aus Privacy-Gründen, aber man könnte sich bei dir melden oder bei jemandem von euch melden und dann sogenannte Grid-Cell-Level-Data erhalten, um Ergebnisse zu reproduzieren. Was bedeutet das? Grid Cell Level, ist das schon, wie du gerade gesagt hast, diese Coarse Graining, dass du schon eben entsprechend irgendwie zusammen aggregiert dann hast?
Ja, richtig. Ja. Also das heißt, wir haben eigentlich für die Analyse haben wir eigentlich die geografischen Regionen haben wir aufgeteilt in so einen Grid, in so einen Square Grid. Und für jedes dieser Quadrate haben wir dann eigentlich bestimmt, wie viele Leute kommen zu diesem Quadrat und von wo weit weg kommen sie und wie häufig kommen sie. Und diese Daten von einem Grid Cell zum nächsten, die kann man verfügbar machen.
Das ist dann CSV oder was ist das für ein Format, was man da dann kriegt?
Ja, es könnte ein Textfile sein, ja, absolut. Ja.
Textfile und wahrscheinlich auch viele Gigabyte.
Genau, relativ groß, also, ja.
Relativ groß, also Größenordnung vielleicht 50 Gigabyte.
Ja, das könnte gut sein, ja. Das müsste ich jetzt schauen, ja, wie viel.
Ja, genau, aber nur so ganz grob, immer so ein bisschen Gefühl bekommen.
Es ist auch nicht so riesig, also es ist auch nicht jetzt irgendwie, dass man da einen riesen Speicher braucht.
Es sind ja keine Bilder, also, ne? Es sind ja nur
so eine Excel-Tabelle, aber es ist doch noch überschaubar, ja.
Okay, und okay, wir reden hier ja schon, genau, Excel kannst du da nicht mehr benutzen, da hast du ja nur die Möglichkeit, ich weiß nicht, eine Million und ein bisschen Zeilen zu haben. Welche Methoden habt ihr benutzt, um das Ganze auszuwerten? Also Python wahrscheinlich?
Ja, Python, verschiedene, ja. Also eigentlich ziemlich alles. Python, MATLAB, ich habe viel im MATLAB noch gemacht. Wahrscheinlich liegt es an meinem Engineering-Background. Und genau, und R auch. Also ja, okay. Auch die unterschiedlichen Kreatoren haben dann eigentlich ihre eigenen Präferenzen natürlich dann für.
Das ist ja interessant, weil das ist ja kaum interchangeable so wirklich. Also es ist relativ, ich kann mich selber daran erinnern, schwierig. Es gibt dann immer solche Libraries, die man verwenden kann, wenn man bestimmte Dinge transferieren möchte von MATLAB zu Python oder so. Aber das erschwert doch auch nochmal so ein bisschen die Kommunikation oder Kooperation, wenn du verschiedene Tools benutzt. Wie habt ihr das eigentlich gemacht?
Ja, es ging eigentlich relativ gut. Also wenn wir etwas ausgetauscht haben, dann war es dann doch über Textfiles oder CSV-Files zum Beispiel, die man dann eigentlich in den einzelnen Programmen wieder reinlesen kann. Der Vorteil hier vielleicht war auch, dass die Analyse war eigentlich relativ einfach, also wie sie aufgesetzt ist und wie sie beschrieben ist. Also das heißt wirklich, es ist sehr, sehr klar. Das heißt, man zählt schlussendlich nur, wie gesagt, wie viele. Also man teilt das Gebiet ein in Grids, aber schlussendlich ist es wirklich ein Zählen und dann ein Aufzeichnen dieser Grafik sozusagen, wie viele Leute das kommen, mit welcher Frequenz und von welcher Distanz. Also es ist wirklich einfach von der Analyse. Es ist kein fancy Machine Learning AI Framework, das hier jetzt irgendwie aufgesetzt werden musste, sondern es ist wirklich, also man hat es relativ rasch zusammen, würde ich sagen. Ja.
Okay, und dann natürlich Arbeitsteilung, jeder von euch hat gewisse Dinge übernommen und dann kann man sich das ja auch irgendwie aufteilen, also zusätzlich zu dem, dass es vielleicht gar nicht so extrem komplex ist jetzt von den Algorithmen.
Nein, überhaupt nicht, also von den Algorithmen ist es extrem einfach.
Extrem einfach, ja, straightforward.
Genau, und es gibt, es ist sehr, es ist vielleicht ein relativ traditionelles Paper in dem Sinne. Und halt, dass man wirklich versucht, jetzt ohne Machine Learning halt versucht, so eine Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Ich glaube,
das
aus der Physik heraus. Also ich habe damals in Santa Fe dann eben auch sehr mit theoretischen Physikern zusammengearbeitet, für die jetzt eben genau die Herleitung eines solchen Gesetzes natürlich war deren das tägliche Brot sozusagen.
Ja, die große Eleganz, die man immer sucht. Ja, irgendwie Closed Form Expressions und so, das ist so das große Ziel.
Und es gibt, und ich glaube, es gibt schon, es ist schon auch jetzt die Idee und ein nächster Schritt, dass man eben auch viel mehr Machine Learning einsetzt, um zumindest die Variablen zu finden, die eben halt dann solche Flüsse bestimmen in Städten. Oder? Also dass man eben über das Rhein, zum Beispiel Distanz, Frequenz, hinausgeht und dann wirklich auch schaut, okay, was ist dann wirklich auch am Ort und was ist dazwischen? Irgendwie gibt es da einen Supermarkt mit einem speziellen Angebot und gibt es auch immer mehr Daten. Oder? Und die Frage ist natürlich, okay, warum sollen wir nicht auch viel mehr Machine Learning da einsetzen, um halt diese Faktoren eigentlich herauszufiltern, die dann eigentlich für diese Menschenströme und oder für diese Menschenströme dann eigentlich verantwortlich sind oder diese Menschenströme treiben in Städten. Also ich glaube, das ist sicher auch ein vielversprechender nächster Schritt in diese Richtung.
Okay. So, und damit können wir erwarten, dass die Ergebnisse auch sehr gut reproduzierbar sein werden. Das ist relativ straightforward, wie du es gerade beschrieben hast. Mit neueren Daten wäre das ja dann auch nochmal spannend, weil du ja gesagt hast, sind vor allem ältere Daten, die hier eingeflossen sind. Und der Code ist ja auch, also man kann das selber dann wahrscheinlich gut zusammen coden, aber grundsätzlich könnte man sich auch bei euch melden und dann auch teilweise den Code erhalten.
Also es ist auch schon, ich wurde auch schon angefragt sozusagen über den Code und genau, also es wird jetzt auch reproduziert. Genau. Es ist sicher interessant auch jetzt für die Post-Covid-Ära, weil wir hatten sehr viele Lockdowns, Leute gehen mehr ins Homeoffice und auch hier ist natürlich wieder die Frage, okay, wenn sich die Menschen nach Covid wieder so nach dieser Gesetzmäßigkeit bewegen. Und auch hier ist wieder diese Robustheit eben über unterschiedliche Kulturen und über unterschiedliche infrastrukturelle Entwicklungsphasen hinweg haben wir diese Robustheit gesehen und die deutet eigentlich sehr gut darauf hin, dass es auch Post-Covid eigentlich, dass wir auch Post-Covid diese Gesetzmäßigkeit wieder sehen werden.
Okay, nochmal zu dieser Gesetzmäßigkeit, das wirklich nochmal ganz klar und deutlich hier runtergebrochen, was die eigentlich bedeutet. Also du hast gesagt, skaliert invers Quadrat mit sowohl der Entfernung, die man reist, und mit der Frequenz, wie oft man reist, der Mensch reist. Das heißt also, je weiter weg, desto seltener zum einen und je seltener, desto weniger Menschen sind auch an dem Punkt, wo du gerade guckst.
Ja, um das vielleicht präzise zu machen, genau, also die Anzahl Leute an einem Punkt oder an einem Ort, also man kann sich am besten, wie gesagt, ein Stadtzentrum vorstellen. Was gibt es zum Beispiel in Deutschland? Irgendwie, zum Beispiel in Zürich gibt es die Bahnhofstraße, viele Leute sieht man da. Und was das Gesetz sagt, ist eigentlich, wie viele von diesen Leuten kommt jetzt von einem, zwei oder zehn Kilometer Distanz und wie viele von diesen Leuten besuchen einmal, zweimal oder zehnmal pro Monat. Und die Anzahl Leute, die nimmt mit Distanz ab, ich glaube, das ist auch intuitiv, also niemand möchte jetzt da 100 Kilometer reisen für einen, für eine, um ein tägliches Brot zu kaufen zum Beispiel. Also die Anzahl Leute nimmt ab mit der Distanz, mit der Besuchsdistanz, aber die Anzahl Leute nimmt eben auch ab mit der Besuchsfrequenz. Und die nimmt so ab, dass jedes Mal, wenn du die Distanz verdoppelst oder die Frequenz verdoppelst, dann nimmt die Anzahl Leute mit einem Faktor 4 ab. Also das heißt, man teilt die Anzahl Leute durch 4 sozusagen, mit jeder Verdoppelung von Distanz und Frequenz.
Okay, also das macht soweit Sinn. Das kann man auch intuitiv verstehen mit der Frequenz. Wie hängt das zusammen? Warum ist das so?
Ja, es ist, ich glaube, man muss es ein bisschen breiter anschauen, weil wir haben hier wirklich alle Besucher. Das heißt, wenn man irgendwie einen lokalen Supermarkt anschaut, dann haben wir eben auch Leute, die zum Beispiel einmal pro Woche ein Produkt anliefern, Leute, die hier etwas reparieren zu kommen, Leute, die ihre Familien besuchen. Das heißt, wir haben eigentlich das gesamte Spektrum drin, oder? Und eben nicht nur die Leute, die da täglich hingehen, um einkaufen zu gehen. Und dann gibt es natürlich viel mehr Gründe, seltener zu gehen, weil wenn du täglich dahin gehst, dann hast du einen klaren Grund, du arbeitest dort oder du gehst zum Beispiel etwas einkaufen. Aber je seltener, also je tiefer die Frequenz ist, desto mehr unterschiedliche Gründe gibt es auch. Eben wie gesagt, zum Beispiel Verwandte besuchen oder vielleicht hat jemand eine ganz spezifische Präferenz jetzt halt für diesen Laden und so weiter. Also es ist ein relativ, das ist eben dieses komplexe Gemisch dann von Motivationen, die Leute an einen bestimmten Ort bringt.
Bestimmten Ort, aber dieser Ort ist nicht entscheidend. Also du hast Stadtzentrum als Beispiel gesagt, aber es ist im Grunde egal. Ihr habt das gewissermaßen gemittelt über alle möglichen Orte. Also es geht ja nicht darum, dass bestimmte Hotspots nur diese Gesetzmäßigkeit zeigen, Stadtzentrum, sondern beliebig, wo auch immer du schaust, aber der Ursprung ist das richtig, der Ort des Hauses, wo man wohnt, zu Hause? Das ist schon wichtig. Ne? Es geht immer von zu Hause aus und wie weit man dann reist und wie oft man reist. Aber das Ziel, der Zielort ist nicht entscheidend. Es muss nicht im Stadtzentrum sein, es kann irgendein Punkt in der Stadt
ja,
sein.
Ja, richtig. Ja, absolut.
Es kann irgendein Punkt in der Stadt sein.
Okay, und es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also es ist natürlich nicht so, dass jetzt jeder Ort sich genauso verhält. Also ein Beispiel in den Daten, die wir hatten in Boston, da gibt es ein riesen Football-Stadion südlich von Boston. Und dort sehen wir natürlich eine ganz klare Abweichung, dass viel mehr Leute von weiter weg her kommen, als man erwarten würde. Genau, einfach weil es mit einer gewissen Frequenz war, einfach dieses Stadion so weit außerhalb von der Stadt liegt. Ja. Der Flughafen ist auch so ein bisschen ein Beispiel, weil er einfach sehr eine spezielle Funktion dann hat natürlich.
Ja, und okay, das ist auch relativ intuitiv klar. Auch, dass, wenn ich jetzt irgendwo stehe und mich dafür interessiere, die Menschen um mich rum, wie oft kommen die hierher? Mhm. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die oft hierher kommen, damit ich sie sehe, oder? Das ist irgendwie
relativ
logisch.
Das ist
klar. Ja, logisch, genau. Klar. Weil sonst würde ich die Menschen nicht sehen. Also der Mensch, den ich da sehe, die Wahrscheinlichkeit ist groß,
dass der... Richtig. Ja. Darum ist eben diese Frequenz... Wie häufig das sie sehen, genau, wie häufiger, dass die Leute in deinen gleichen Laden gehen wie du, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du sie triffst.
Und daher dass ich sie sehe.
Eben, daher ist eben diese Besuchsfrequenz ist doch so entscheidend, zum Beispiel eben für die Ausbreitung von Diseases wie Covid auch. Oder? Und das hat man, diese Besuchsfrequenz an einen Ort, die hat man einfach bisher nicht angeschaut, systematisch. Oder? Man hat zwar die Frequenz, also von, das ist eben, man hat in der Mobilitätsforschung sehr viel gemacht in Bezug auf das Individuum. Das heißt, wie häufig gehst du wohin, oder? Also wie häufig fährst du 5 Kilometer, oder wie häufig gehst du 10 Kilometer weit weg und so weiter. Und diese Statistik, die hat man eigentlich schon vor Jahren, hat man das angeschaut und eben auch mit Handydaten gemacht. Und was wir jetzt eben gemacht haben, ist, wir haben die Perspektive gewechselt vom Individuum auf den Ort. Das heißt, wir gehen wirklich an einen Ort und wir fragen jetzt, wie viele Leute kommen jetzt einmal, zweimal oder 10-mal pro Monat. Also was ist die Frequenzverteilung der Menschen, die an einen Ort kommen? Und das ist eigentlich das Neue und das hat eigentlich erstaunlicherweise noch nie, also gemäß unserem Wissen, noch niemand so systematisch analysiert. Ich denke schon, dass zum Beispiel gewisse Läden oder Einkaufszentren natürlich schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Umfragen gemacht haben, okay, wie häufig kommt ihr in unseren Laden, weil das ist ja auch interessant, aber einfach so systematisch jetzt darüber hinaus haben wir das so nicht gesehen. Ja. Und ich glaube, ein Grund ist sicher auch, sind die Daten einfach, das Handydaten, das natürlich erlauben, das so anzuschauen. Und das Zweite ist auch, dass wir von einem mehr jetzt Urban Planning, das heißt mehr aus der Stadtplanung her kommen und wirklich an den Orten interessiert sind. Und es gibt eben auch ganz alte Theorien, wie sich Städte aufbauen, wie sich Städte organisieren in Zentren und Subzentren und so weiter, gewisse Regelmäßigkeiten. Und die implizieren eigentlich, es ist auch relativ intuitiv, oder? Das heißt, man hat irgendwie, du hast irgendwie ein Quartier, du hast im Quartier hast du ein Restaurant, du hast eine lokale Bäckerei, du hast einen lokalen Kiosk, einen Grocery Store, oder? Wo man dann eigentlich jeden Tag zum Beispiel die Zeitung einkaufen geht. Das ist so das tiefste Level von einem Zentrum, oder? Und dann geht es schon ein bisschen rauf, dann hast du das sehr viele von diesen Kiosken und so weiter, oder? Von diesen Grocery Stores. Und dann gibt es dann als nächstes gibt's dann den Lebensmittelladen, oder den, ein bisschen, wo man dann die Lebensmittel einkaufen kann und so weiter. Von dem gibt es schon weniger, oder? Aber man geht immer noch relativ häufig dahin, oder? Aber der Lebensmittelladen, der verkauft auch Zeitungen, oder? Das heißt, er beinhaltet auch diese Lower-Level, also auch dieses einfache Zentrum sozusagen. Und jetzt kannst du weiter hinaufgehen, das heißt, als nächstes kommt dann wahrscheinlich irgendwo das Kino, oder? Da gibt es noch weniger. Und ums Kino herum kannst du auch wieder einkaufen, häufig, oder? Oder vielleicht auch einen größeren Laden, zentraleren Laden, der noch speziellere Dinge jetzt verkauft oder und so weiter. Und am Schluss hast du irgendwo einen Juwelier, oder? Bei dem man vielleicht einmal oder zweimal im Leben dahin geht, oder? Von denen gibt es noch weniger, oder? Aber dort, wo der Juwelier ist, da gibt es auch wieder Möglichkeiten, um Lebensmittel einzukaufen und auch Zeitungen einzukaufen. Und alle diese Möglichkeiten, die sind eben reflektiert in, wie häufig wir da hingehen. Eben wie gesagt, zum Juwelier gehen wir natürlich nur einmal, zweimal im Leben, zum lokalen Kiosk, um die Zeitung zu kaufen, vielleicht jeden Tag, ins Lebensmittelgeschäft vielleicht, keine Ahnung, dreimal pro Woche und so weiter. Das heißt, man hat diese Hierarchie, oder? Und das war eigentlich so der Startpunkt des ganzen Papers, aber eigentlich diese Hierarchie zu entschlüsseln in einer Stadt, oder? Und ich glaube, das war eben auch so ein bisschen eine vielleicht eine etwas spezielle Motivation, halt das wirklich aus der Perspektive vom Ort anzuschauen, was vielleicht nicht gerade so auf der Hand liegt, wenn man Mobilität studiert.
Wenn man Mobilität studiert und diese Gesetzmäßigkeit beinhaltet diese Hierarchie gewissermaßen, die habt ihr damit aufgeschlüsselt. Genau. Und das Interessante und sehr Elegante ist ja gerade, wenn man sich euer Paper anschaut, dieses Aufeinanderfallen der Kurven, ne? Also wenn man die Dichte aufträgt, wie viele Besucher pro Quadratkilometer gibt es und dann aufträgt gegen Abstand mal Frequenz, also das als eine Variable nimmt, R mal F, Distanz mal Frequenz und das aufträgt, dann fallen für alle Städte diese Punkte auf eine Linie. Und das ist ja das, was wirklich überraschend ist und nochmal das betont, was du gerade sagst, ne? Das ist das, was wahrscheinlich auch keiner so erwartet hat. Also das mit dem quadratischen Abstand anscheinend, so höre ich das jetzt bei dir raus, das war schon gewissermaßen bekannt.
Ja, es war mit dem dass es abnimmt, ist bekannt. Dass es quadratisch abnimmt, ist ein Streitpunkt auch. Also man hat natürlich auch schon, also vor allem über die Distanz hat man natürlich sehr viel schon gemacht, auch traditionell, und das ist auch absolut nichts Neues, dass wir anschauen, was ist der Effekt der Distanz auf die Anzahl Besucher. Oder das gibt es eine lange Tradition. Schon vor über 150 Jahren hat man damit begonnen. Was wirklich das Neue ist, dass wir eben Distanz und Besuchsfrequenz kombinieren, dass wir diesen räumlichen und auch zeitlichen Aspekt miteinander kombinieren.
Also ihr macht ja wirklich eine Variable daraus.
Genau, richtig, also eine Variable daraus. Genau.
Distanz mal Frequenz, genau, das ist dann die neue Variable.
Und so. Genau, richtig. Und was diese Variable eigentlich ist, ist eigentlich wie eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wie schnell, dass man zu einem Ort geht und wieder zurück. Das ist noch interessant. Das ist doch ein interessantes Bild. Also das heißt, das ist, man macht wie eigentlich ein Coarse-Graining von einer Stadt. Also das heißt, man zoomt raus und wir sehen jetzt nicht mehr da, okay, am Morgen geht jemand hin und am Abend zurück, sondern wenn man rauszoomt, dann sieht man wie eine gleichmäßige Bewegung, der geht immer hin und zurück und hin und zurück. Und die Geschwindigkeit, wie oft jemand oder wie schnell jemand hin und zurück geht, also an einen Ort und wieder nach Hause, das ist eben dann unsere Variable R mal F, also diese
R mal F, okay. Und diese quadratische Abhängigkeit invers zur Frequenz, war das zu erwarten oder ist das auch sehr überraschend jetzt? Ich meine wirklich diese quadratische Abhängigkeit.
Ja, also ich würde sagen, es ist es ist wahrscheinlich etwas ein bisschen zwischendurch. Es war nicht jetzt mega überraschend, dass es quadratisch ist, weil man wusste von der Distanz Abnahme, wie die Leute, also Leute mit der Distanz abnehmen, war es jeweils ein bisschen in der Nähe von einem Quadrat. Aber der Konsensus in der Literatur eigentlich, dass es eben nicht genau quadratisch ist, sondern es hängt irgendwie von verschiedenen Sachen ab, von verschiedenen Gegebenheiten ab. Aber es war sicher in der Nähe eines Quadrates. Also von daher war es nicht, würde ich sagen, dass es quadratisch ist, so überraschend, würde ich sagen. Was mir überraschend ist, war wirklich diese Robustheit dieses Gesetzes eben auch und diese symmetrische Rolle von Distanz und Frequenz. Also Einfluss von Distanz ist gleich groß wie der Einfluss von Besuchsfrequenz. Ich glaube, das ist sehr überraschend. Und dann, wie gesagt, dass es eben gültig ist in so unterschiedlichen geografischen Gebieten auch. Das ist das Überraschende an dem Ganzen.
Das ist in der Tat sehr überraschend, auch beeindruckend, dass das so robust ist über die ganzen Städte und Skalen hinweg. Und du hast ja schon Anwendungen hier erläutert, die offensichtlichen auch so ein bisschen, gerade aktuell Epidemic Spreading, dass man diese Erkenntnisse mit benutzt. Aber ist das nicht etwas, wenn man noch abstrakter darüber nachdenkt, dass vielleicht noch mehr Anwendungen findet? Also wann immer es irgendwelche Ströme gibt von A nach B, egal was das ist, ob das in der Tierwelt ist oder auch in Organismen ist oder sonst wo, dass man vielleicht sogar so eine Art Gesetzmäßigkeit findet?
Ja, weil schlussendlich, wir arbeiten dran in der ganzen theoretischen Erklärung, aber was sicher eine fundamentale Rolle spielt, ist, wie viel Zeit und wie viel Energie auch vor allem man bereit ist zu investieren, um einen Ort zu besuchen. Wie gesagt, also für einen etwas Alltägliches ist man nicht so viel bereit zu investieren, für die Zeitung zu kaufen zum Beispiel oder vielleicht, keine Ahnung, kurz Sport treiben zu gehen. Aber dann zum Beispiel für die Ferien oder so muss etwas Spezielles her. Oder das macht man dann nur einmal im Jahr und da ist man dann wieder bereit, sehr viel Reiseaufwand zu betreiben. Und das ist wirklich ist wirklich die Grundlage eigentlich, die dann für dieses Gesetz auch verantwortlich ist. Und ich glaube, diese Energieoptimierung, die würde ich erwarten, dass die natürlich eben auch für gewisse Tiere natürlich eine zentrale Rolle spielt.
Also, Ameisen,
Bienen auch. Genau, hin und zurück gibt es ein Kommunikationssystem. Und was noch dazu kommt, ist eben, ich habe es vorher erwähnt, dass man im menschlichen Mobilitätsverhalten sehr oft studiert hat, wie das Individuum sich bewegt. Oder also wie häufig bewegt man sich wie weit weg. Das hat man sehr oft studiert. Und diese Gesetzmäßigkeit, da gibt es auch eine Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit, die ist jetzt bei Menschen sehr ähnlich wie bei gewissen Tieren, die sich, Foraging nennt man das, dass man immer wieder gewisse Nahrungsquellen sucht, also dass man gewisse Nahrungsquellen eben auch unter einem Energieoptimierungsprinzip sozusagen absucht. Also ich fände es extrem spannend, wir haben auch schon einige Anfragen auch schon gekriegt, ja, könnte das eben auch für gewisse Tiere gültig sein. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auch Studien gibt, die das Ganze anschauen. Ja, sehr spannende Frage, auf jeden Fall.
Ja, oder im Organismus, auch in unserem eigenen Körper gibt es ja verschiedenste Transportphänomene. Vielleicht gibt es ja auch dort, wenn man das tracken könnte, die Möglichkeit, solche Gesetzmäßigkeiten eines Tages zu finden. Aber das ist natürlich noch super offen wahrscheinlich.
Absolut.
Inwieweit diese Ergebnisse, also die kann man ja auch in viele Richtungen erweitern. Mhm. Ihr habt jetzt sozusagen dass die grundsätzliche Sache aufgedeckt und jetzt ergeben sich quasi sehr viele neue Fragen, also neue Daten. Das Modell kann nochmal hier und da ein bisschen fein getuned werden und nochmal vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr im Detail nochmal nachgeschaut werden. Was für Grenzfälle gibt es eigentlich? Wo ist dieses Gesetz nicht mehr gültig und so weiter und so fort?
Ja, absolut, ja.
Hochspannend. Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende des Podcasts. Ich hätte noch viele, viele weitere Fragen, auf die wir jetzt gar nicht mehr im Detail eingehen können. Aber vielleicht, weil wir gerade schon so Richtung Ausblick gehen, woran arbeitest du denn? Du kriegst jetzt Anfragen, ganz viele sicherlich, weil so ein Nature Paper, das ist dann, das geht halt viral gewissermaßen. Was ist denn jetzt für dich konkret der nächste Punkt jetzt? Arbeitest du an einer Erweiterung von diesem Thema?
Ja, also jetzt direkt, also ich habe verschiedene Projekte natürlich. Das eine Interessant ist sicher, dass wir versuchen, eben diese Frequenzen wirklich auch versuchen, mechanistischer zu erklären mit, was ist wirklich dort an dem Ort, oder? Und dass wir eben auch Abweichungen von dieser Gesetzmäßigkeit versuchen, besser zu erklären, weil das gibt uns auch wieder Input für ein mechanistisches Modell. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel weniger Besucher sehen, als wir erwarten würden, was ist wirklich der Grund? Ist das Quartier wirklich so unattraktiv für Außenstehende? Was ist der Grund für das Ganze? Also da erhoffen wir uns sehr viele wichtige Insights auch für Städteplanung zum Beispiel oder auch für die Transportinfrastruktur. Also das mehr von der Städteplanung natürlich her.
Okay, das ist also Thema, woran
praktischen,
du...
Praktischen Nutzen sozusagen ziehen aus dieser Gesetzmäßigkeit.
Ja.
Genau. Das zweite eben auch für Infrastrukturplanung, das machen wir jetzt eben auch am Future Cities Lab, ist genau, dass wir eben versuchen, diese Menschenströme zu nutzen, auch für die Optimierung des Energie, der Energiebereitstellung in einer Stadt mit vielen Photovoltaiks. Also das heißt, wenn man weiß, wo die Leute sind, hat man eine bessere Abschätzung, wie viel Energie das da auch gebraucht wird. Und wenn wir auch die Flüsse anschauen, haben wir eben auch ein besseres Bild zum Beispiel für Elektromobilität. Wenn die, wenn der Anteil Elektrofahrzeuge höher wird, dann haben wir eigentlich wie Batteriespeicher, die jetzt durch die Stadt durchfließen. Und mit diesem Gesetz oder mit diesen Insights, wie die Menschen sich bewegen, haben wir ein besseres Bild, wie Energie eigentlich in der Stadt herumtransportiert wird. Das wäre eigentlich wie ein zusätzliches Grid haben, also wie ein zusätzliches Stromnetzwerk noch in der Stadt. Genau. Und ja. Genau, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es erwähnt habe, aber auch mit Machine Learning.
Hattest du kurz angestellt, dass man auch mit Machine Learning natürlich viel mehr machen könnte, mehr als dieses straightforward, so wie du es selber genannt hast, simple Herangehen, nochmal größere Modelle, mehr Features mit berücksichtigt werden. Okay. Hochspannend, Markus, hochspannend. Das ist fast so eine Art Instant Classic. Also dieses Paper wird wahrscheinlich noch viel zitiert werden, davon dürfen wir ausgehen. Ja. Also da gibt es viele Erweiterungen. Also viele Erweiterungen, die es gibt, viele auch Kritiken, positive wie negative sicherlich. Das ist aber auch, davon lebt die Wissenschaft ja auch, dass Leute versuchen,
Weil bis jetzt ist wirklich überwiegend positiv.
Schauen wir mal. Mega spannend. Dann sind wir gespannt, wie das reproduziert wird, erweitert wird. Und ich danke dir herzlich für deine Zeit, Markus. Das war sehr spannend. Wir haben viel gelernt heute.
Bernhard. Das war super und hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Ciao, ciao.
Also, tschüss.
Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.